Folge 105, ein Doppelkick rund ums Delegieren und Outsourcen.
Einfach produktiv, der Podcast über das neue Zeitmanagement, das Solopreneuren zu mehr Inspiration und Freiheit bei der Arbeit verhilft. Und hier ist dein Gastgeber, Ivan Blatter. It's a great day, I'm
feeling good. Hallo, schön bist du hier. Du hörst die Folge 105 meines Podcasts und es ist wieder mal Zeit für einen Doppelkick. Im Doppelkick bin ich nicht alleine, sondern mein Freund Bernd Gerob ist auch da und wir unterhalten uns über ein Thema, das dich als Solopreneur beschäftigt. Heute haben wir uns das Thema Delegieren im weitesten Sinn vorgenommen. Denn schließlich hast du ja häufig als Solopreneur kein Gegenüber, an das du etwas delegieren könntest. Dein Organigramm ist sehr übersichtlich. Es gibt da nur ein Kästlein mit dir selbst drin. Solopreneure können aber sehr wohl einiges delegieren, allerdings spricht man hier eher von Outsourcen. Da der Bernd jahrelang als Führungskraft in verschiedenen Unternehmen auf verschiedenen Stufen gearbeitet hat und jetzt Solopreneur ist, kennt er beide Seiten, das klassische Delegieren und das Outsourcen. Deshalb haben wir in dieser Folge die Grenze auch nicht so scharf gezogen. Du erfährst also zu beiden Bereichen viele Tipps, du erfährst auch, wo Bernd und ich deutlich mehr outsourcen könnten und du lernst, wie du richtig delegierst. Viel Spaß! Ja, hallo Bernd, wie geht es dir?
Oh, mir geht's bestens. Jetzt kann's wieder losgehen.
Sehr schön, schön zu hören. Hattest du Urlaub?
Nee, eigentlich nicht. War jetzt am Wochenende schön. Hat so ein Familienfest. Das war sehr schön, wenn man sich so einmal im Jahr sieht. Und ja, heute ist ja Montag für uns von der Aufnahme. Und jetzt bin ich gespannt, was kommt in der Woche.
Sehr schön. Ja, heute haben wir uns ja das Thema Delegieren vorgenommen. Wir waren kürzlich zusammen in Hamburg und wir haben schon ein wenig über das Thema Outsourcen gesprochen. Häufig als Solopreneur kannst du ja nicht im eigentlichen Sinne delegieren, weil du hast ja keine Mitarbeiter, aber du kannst sehr wohl Aufgaben outsourcen. Und ich hatte ein klein wenig den Eindruck, dass es uns beiden etwas schwerfällt, Dinge outzusourcen. Stimmt dieser Eindruck?
Ich glaube, das fällt fast jedem schwer, der längere Zeit eine Sache selbst gemacht hat und die glaubt, auch gut gemacht zu haben, um sie dann abzugeben. Brauchst schon eine bestimmte Motivation, dass man sagt, jetzt geht's nicht mehr. Es ist einfach, Sachen abzugeben, meistens, wo man keinen Spaß dran hat. Das ist easy. Also bei mir ist zum Beispiel alles, was, das kennst du ja, alles, was mit Steuer, Buchhaltung abgeht, kein Problem. Auch das Transkription hätte ich auch keinen Spaß, die zu machen von meinem Podcast. Das kann ich sehr gut abgeben. Aber bei den anderen Sachen fällt das schon schwerer, muss ich sagen. Gerade wenn es dann Sachen sind, da ertappe ich mich dann schon dabei, dass ich sage, nee, das musst du schon selber machen. Wo man, wenn man einfach mal ein bisschen Abstand hat, sagt, nee, das könntest du, wenn du es richtig machst, könntest das schon abgeben. Das wäre nicht das Problem.
Das geht mir eigentlich genauso. Das Blöde ist, dass mir viele Aufgaben auch noch so Spaß machen, die eigentlich nicht, ich sag mal, Chefsache sind oder die ich als Solopreneur nicht unbedingt selber machen sollte. Es gibt ein paar wenige Aufgaben in meinem Business, die kann nur ich. Produkte ja. Herstellen oder ein Doppelkick mit dir aufnehmen oder irgend sowas. Es gibt so ein paar Dinge, die kannst du einfach nur selber machen. Aber dann gibt es.
Ja, aber auch selbst da ertappe ich mich dabei, dass ich sage, ja, ein Podcast zum Beispiel, eine Solo-Folge muss ich selber machen. Oder uns hier, unsere Sache. Das ist aber eigentlich nur das eigentliche Sprechen. Selbst die Vorbereitung, die wir ja selber gemacht haben, hätte man zum Teil vielleicht auch abgeben können. Nachher das Schneiden des Podcasts. Mhm. Ich tue das immer noch selber. Weil ich sage, nee, da könnte man schon was tun, wenn man das wollte.
Ja, ja. Es ist eben, es gibt Aufgaben, die muss man nicht unbedingt selbst erledigen, aber die machen einfach so Spaß. Beispielsweise ja. Alles, was mit der Webseite zu tun hat oder so, oder gewisse so technische oder Design-Dinge, Die mache ich einfach wahnsinnig gerne. Und ich muss dann aber ehrlicherweise sagen, wenn ich in dieser Zeit jetzt vielleicht ein Coaching mehr machen würde oder ein Produkt mehr herstellen würde, wäre meine Zeit vielleicht auch besser eingesetzt. Aber, da muss ich auch ehrlich sagen, Arbeit darf, muss auch Spaß machen. Und wenn ich jetzt halt mal eine halbe Stunde irgendwas mache, was ich nicht tun müsste, aber was mir einfach Spaß macht, dann ist das eigentlich gar nicht mal so schlimm. Es ist dann die Frage, wo ist die Grenze? Also wo habe ich dann nur den Zeitverlust und wo wäre ich jetzt gut beraten, das endlich mal abzugeben? Das ist dann für mich die eigentliche Frage.
Ja, und ich glaube auch, es gibt bestimmte Phasen im Leben eines Solopreneurs, wo man, je nachdem in welcher Phase du bist, wo du sagst, nein, das mache ich jetzt selbst, um es wirklich mal verstanden zu haben. So geht es mir zum Beispiel bei Webseiten, dass ich sage, ich glaube, dass es da zumindest für meine Person günstig ist, sich bis zu einem gewissen Grad reinzuversetzen, das mal selber gemacht zu haben. Das wird nicht so gut wie vom Spezialisten. Aber ich kann dann mit dem Spezialisten sprechen, irgendwann später. Wo ich dann sage, pass auf, ich möchte das so und so haben. Ich kann auch den anderen einschätzen. Ich kann einschätzen, ob der einen guten Job macht oder nicht. Das brauche ich nicht beim Buchhalter. Da habe ich ein Gefühl für. Aber die Buchhaltung an sich, die verändert sich auch nicht. Vor 10 Jahren war das nicht viel anders als jetzt. Wenn du aber anschaust, was im Online-Business abgeht, vor 10 Jahren war das noch eine ganz andere Geschichte als heute. Das heißt, da immer so ein bisschen mitzuschwimmen, finde ich teilweise auch durchaus sehr wichtig. Ich glaube, da ist aber dann der Punkt, dass man irgendwann sagt, hey, jetzt muss ich schauen, dass ich mache da eine Sache, die mache ich immer wieder eigentlich beim Bloggen zum Beispiel, die Formatierung oder sowas. Mhm. Lieber Bernd, das könntest du abgeben. Da tue ich momentan noch nicht, aber das wäre für mich so der nächste Schritt bei diesen Sachen.
Das ist ganz witzig, das haben wir ja nicht abgesprochen, aber genau bei mir ist es genau derselbe Schritt. Wenn ich denke, dass ich im Blogartikel schreiben, das mache ich noch gerne selbst, weil die Leute, die wollen den Blatter lesen und die wollen nicht irgendeinen Assistenten lesen. Ja. Es gibt andere große Blogger, also ich nenne beispielsweise den Michael Hyatt, der hat das mal erzählt oder darüber geschrieben, dass er seine Artikel nicht mehr selber schreibt. Also die werden für ihn geschrieben, aber das sind so gut trainierte Mitarbeiter, die er hat, die können in seiner Sprache schreiben und er schaut natürlich immer noch drüber, ob es wirklich von ihm sein könnte, aber er hat inzwischen auch für den Blog hat er auch Ghostwriter. Und ich weiß, dass das in der Buchbranche gang und gäbe ist, dass viele große, auch Bestseller, dass die unter einem bestimmten Namen veröffentlicht wurden, aber natürlich von einem Ghostwriter geschrieben sind, der überhaupt nicht in Erscheinung tritt. Also es ist ja, eben in der Buchbranche ist das schon gang und gäbe, im Blogbereich gibt es bei den großen Bloggern, gibt es das auch. Aber das ist eine Aufgabe, wo ich sage, nee, das will ich selber machen. Aber wenn der Text steht, den einzustellen in WordPress, das Bild hinzuzufügen, formatieren, von mir aus auch noch die Social Media schreiben, das stimmt, das müsste ich nicht tun. Und das wäre sicher auch das ist auch einer meiner nächsten Schritte. Wobei wir dann immer ins Problem kommen, habe ich ein geeignetes Gegenüber?
Ja.
Ich weiß, häufig sagen wir das vorschnell, nee, das kann ja niemand, das kann nur ich. Das ist ja auch häufig ein Problem beim Delegieren. Ich glaube, häufig täuschen wir uns. Es gibt sehr wohl viele Gegenüber, die das sehr gut können. Aber wenn du jetzt gerade das ganze Online-Marketing ansprichst, man muss auch sagen, wir als Solopreneure, die ihr Geld auch zum Teil oder größtenteils online verdienen, wir sind schon ziemlich weit, wir lernen sehr viel von den Amis, wir können sehr viel und wir merken ja das auch in Gesprächen, dass, also ohne jetzt hier irgendwie angeben zu wollen, aber dass wir thematisch schon sehr, sehr weit sind. Und da jemanden zu finden, der auch so weit ist und der so eine Arbeit abnehmen könnte, ist nicht ganz einfach. Das heißt aber nicht, dass man Teile daraus abgeben kann, also bin ich voll und ganz mit dir einig.
Ich denke, da ist es ganz wichtig, dass man erstmal überhaupt Sachen dokumentiert. Da bin ich also auch noch weit hinterher, weil erst wenn ich es mal wirklich dokumentiert habe, dann weiß ich auch, hey, was mache ich da eigentlich und welche Arbeiten könnte ich abgeben und welche müssen wirklich bei mir bleiben. Und was ist auch, wir hatten das in einer der vorherigen Folgen schon mal, glaube ich, darüber gesprochen, mir ist das so aufgegangen, als ich mich übernommen habe mit den ganzen Videos für die Leadership-Plattform, wo ich die dann wirklich dokumentiert habe, wirklich jeden einzelnen Punkt. Da ging es hauptsächlich darum, wie viel Zeit verbrauche ich für was. Aber das hat mir auch gezeigt, hey, die und die und die und die Sachen, hättest du das anders könntest du das auch abgeben, ne? Und das ist, glaube ich, dann das Entscheidende, wenn man merkt, hey, es wird zu viel, dass man dann sich hinsetzt und sagt, so, jetzt schreibe ich mir mal wirklich über die Tage auf, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Und segmentiere das dann nachher so, könnte man das abgeben? Wenn ich es abgeben kann, habe ich es genau genug beschrieben, damit jemand auch wirklich weiß, wie mache ich das und was ist mein Ziel daraus, damit ich demjenigen dann halt auch, selbst wenn der noch so gut ist, ich habe ja immer ein bestimmtes Ziel oder eine bestimmte Vorstellung, wie es gemacht sein sollte, das Ergebnis, dass ich ihm sage, schau, so mache ich das. Daran kannst du dich halten. Oder du kannst sagen, ne, ich probiere es mal anders aus. Wichtig ist, dass ich aber klar kommuniziere, was ist mein Ziel damit.
Ja, in jedem Fall. Und wenn du aufschreibst, was du eigentlich den ganzen Tag tust, das hat sonst noch einen ganz angenehmen Nebeneffekt. Du erkennst nämlich auch deine Zeitfresser, deine echten Zeitfresser, die du einfach streichen kannst, ohne dass irgendwas passiert. Und ich spreche hier nicht von Pausen, Erholung oder irgend sowas, sondern die echten Zeitfresser. Da habe ich auch, ich war, bevor wir uns hier jetzt virtuell getroffen haben, habe ich an einem Blogartikel gearbeitet und ich wollte ein Wort nachschauen, ob ich das richtig geschrieben habe. Und da bin ich natürlich wieder in die klassische Falle getappt. Ich wechsle zum Browser, will zu Google gehen und das Wort eingeben. Blöderweise war aber gerade Facebook offen. Und dann schwuppdiwupps sind 10 Minuten vorbei. Und ich denke mir so, was wollte ich eigentlich schon wieder tun? Und das war jetzt so ein klassischer Zeitfresser. Ich hätte mich ohrfeigen können. Ich habe es wenigstens schon nach 10 Minuten gemerkt und nicht erst nach einer Stunde oder so. Aber das ist irre. Und wenn man das mal dokumentiert, was man den ganzen Tag tut, dann findet man viele kleine Zeitfresser, die einfach absolut keinen Nutzen haben.
Ja, ja.
Und das andere, was du sagst, das Dokumentieren der Prozesse, eben das ist ja auch ein wichtiger Schritt, wenn du dann etwas abgeben willst, wenn du etwas outsourcen willst. Und in meiner Mastermind-Gruppe hatten wir das Thema auch schon mal. Da hatte jemand gefragt, wie geht ihr davor und so. Mhm. Und da hat ein Mitglied, irgend so ein Bernd Gerob, der hatte eine ganz hervorragende Idee. Der hat nämlich gesagt, wenn du schauen willst, was so ein virtueller Assistent beispielsweise drauf hat, ob der wirklich gut ist, ob der zu dir passt, dann mach doch mal so. Du dokumentierst die Arbeit in einem Video, zeigst ihm, was er tun muss, zum Beispiel wie er einen Blogartikel einstellen muss, was du erwartest. Und dann lautet die erste Aufgabe für diesen virtuellen Assistenten, mach daraus eine Dokumentation auf Papier, in Word oder so. Nur damit man erkennen kann, versteht er dich, versteht er deine Sprache, versteht er, was du tun willst, was du erreichen willst, was dein Ziel ist und so weiter und so fort. Am Ende hast du dann deinen Prozess schön dokumentiert, schön schriftlich. Es ist auch klar für den Assistenten, was er zu tun hat. Und falls du mal einen anderen Assistenten suchen willst, dann hast du den Prozess schon dokumentiert. Fand ich ganz, ganz hervorragend.
Ich muss ja ehrlich sagen, leider ist es nicht von mir. Ich habe es zwar gesagt, aber ich meine, ich hätte das irgendwo bei dem Chris Ducker oder bei jemandem hatte ich das mal aufgeschnappt und fand das eigentlich eine tolle Idee, gerade für Leute, die sagen, oh, ich setze mich jetzt nicht ans leere Blatt Papier und schreibe da was, sondern der sagt einfach, mach das die Software an, die dich aufnimmt, Camtasia oder sowas und sprich dazu, was du gerade machst. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr gut funktioniert, gerade für solche Aufgaben, die immer wiederkehrend sind.
Ja, in jedem Fall. Also ich fand das Vorgehen ganz, ganz hervorragend. Es ist für mich generell die Frage, eben als Solopreneur habe ich keine Angestellten. Das heißt, ich muss oder darf auf virtuelle Assistenten zurückgreifen und die sind ja nicht so nahe bei mir, die arbeiten ja nicht den ganzen Tag für mich. Ich glaube, umso wichtiger ist, dass man glasklar kommuniziert. Ich glaube, das ist bei jeder Delegation wichtig, auch wenn man innerhalb seines Teams etwas delegiert. Aber wenn jemand nicht direkt im Team sitzt, eben ein virtueller Assistent, ich glaube, dann ist es noch wichtiger, ganz glasklar zu kommunizieren. Du hast ja langjährige Führungserfahrung und hast bestimmt in deinen früheren Jobs schon viel delegiert. Worauf hast du da geachtet? Gibt es da irgendwie einen Trick oder ein Prinzip, was man anwenden muss, um eben zu delegieren, damit der andere weiß, was er zu tun hat?
Also ich glaube, das Wichtigste am Anfang ist eigentlich das Mindset. Für viele, gerade für uns als Solopreneure gilt das auch besonders. Du hast deine Sache ja schon länger gemacht. Du weißt genau, wie es funktioniert normalerweise, weil du es schon häufiger gemacht hast. Du hast früher mal Fehler gemacht, jetzt machst du nicht mehr oder nicht mehr so stark. Dadurch erwächst bei dir eine Erwartungshaltung, die derjenige, dem du das delegieren kannst, nicht oder auch häufig nicht leisten kann. Zumindest nicht am Anfang. Und das muss einem klar werden. Diese Art des Delegierens, wenn ich es lange Zeit gemacht habe, wenn ich der Experte bin und jetzt sage, super, da habe ich jemanden, dem übergebe ich das jetzt, muss ich erstmal, ich sage immer, es wird erstmal schlechter, bevor es besser wird. Denn das Delegieren an sich ist wie eine Investition, die ich mache. Da muss ich auch erstmal Geld zahlen, bevor ich Geld vielleicht irgendwann wieder rauskriege, hoffentlich. Das heißt, ich muss akzeptieren, dass derjenige auch Fehler macht. Meistens sind die Fehler, vor allem wenn es so einfachere Sachen sind, liegen ja eigentlich meistens an mir, weil ich es dann nicht richtig dokumentiert habe oder ähnliches.
Oder die Erwartungen nicht richtig kommuniziert.
Genau, richtig, genau. Also die Ziele und Erwartungen nicht sauber formuliert habe, die ich eigentlich, so wie ich die Aufgabe gerne erledigt hätte. Und das ist am Anfang, glaube ich, ganz wichtig, dass man sagt, wenn ich jetzt delegiere, muss ich erstmal doch nochmal ordentlich Zeit investieren, bis der andere, dem ich die Sachen delegiere, weiß, wie ich es haben möchte. Und da gibt's halt dann auch mal beim ersten, zweiten oder dritten Mal kommt was zurück, wo ich sage, naja, also so wollte ich es nicht haben. Dann muss ich mir sehr gut überlegen, okay, wie kriege ich das dem anderen dann beigebracht, dass er das so tut, wie ich es möchte, beziehungsweise wie das Ziel aussehen soll von der Erwartung her. Und da muss ich halt genau auch überlegen, dass ich sage, okay, dieser genaue Prozess, dass ich genau beschreibe, wie ich es tue, ist eine Hilfe für den anderen. Das bedeutet aber nicht, dass ich sage, du musst es genauso machen, sondern ich sage, darauf kommt es mir an. Das ist das Endergebnis. Das möchte ich damit erreichen. Ich zeige dir jetzt, wie ich das bisher mache. Du hast aber das Recht und vielleicht sogar die Pflicht, dir zu überlegen, ob es auch einfacher, besser geht, als ich es bisher gemacht habe. Umso besser. Aber ich muss klar ausdrücken, was meine Erwartung für das Ergebnis ist. Dass ich sage, wenn das rauskommt und du gehst einen anderen Weg, hey, super, wenn der einfacher ist oder er passt besser zu dir, wunderbar. Nur erstens, es muss das Ziel rauskommen. Und zweitens, wenn du es veränderst, dann dokumentiere es bitte.
Ah ja, das ist auch noch gut. Also eigentlich geht es darum, nicht nur die Aufgabe zu delegieren, sondern vor allem auch die Verantwortung für das Ergebnis oder für das Ziel zu delegieren. Der Weg, der ist dann eigentlich mehr oder weniger egal. Wobei, ich glaube, man muss schon auch gewisse Schranken setzen. Man muss auch sagen, ich glaube, für diese Aufgabe solltest du nicht mehr als 2 Stunden benötigen oder irgend sowas.
Genau, das sind dann die Erwartungen, die ich an ihn habe oder an Sie, je nachdem, an wen ich das delegiere. Ja. Also eine Sache, die da auch noch ganz wichtig ist, es ist ja eine Sache, egal mit wem ich zusammenarbeite, am Anfang muss von beiden Seiten muss man ein Vertrauen aufbauen. Demjenigen, dem ich das delegiere, der muss das Vertrauen haben, dass ich ihm auch wirklich alle Informationen gebe und dass ich jetzt nicht stinkig bin, wenn das beim ersten oder zweiten Mal nicht funktioniert, sondern dass es da ein sauberes Feedback gibt und ich als derjenige, der delegiere, versuche genauso, dass ich sage, aha, das kriege ich zurück, damit baut sich Vertrauen auf. Denn das Schlimmste, was du machen kannst, ist nachher, wenn du so micromanagst. Deswegen, es gibt auch im Amerikanischen gibt es so Leute, die dann, was weiß ich, bestimmte Software haben, wo sie ihre Assistenten die Zeit, glaube ich, nicht aufschreiben lassen, sondern die wird mitgetrackt und alles. Da halte ich überhaupt nichts von. Hey, gerade das ist ja das Tolle beim, wenn ich so aus der Ferne mit jemandem zusammenarbeite. Wir haben bestimmte Vereinbarungen, wir haben bestimmte Ziele, Erwartungen. Und ich muss nicht kontrollieren, wie der Weg dorthin ist. Und wenn ich glaube, kontrollieren zu müssen, ob er auch wirklich ehrlich ist mit der Zeit, dann stimmt sowieso schon was nicht. Das darf nicht sein. Ich muss da also bis zum gewissen Grad auch erstmal in Vorleistung gehen und sagen, wenn der mir sagt, ja, ich habe 2 Stunden gebraucht, dann hat er 2 Stunden gebraucht, Punkt. Wenn das natürlich nachher vollkommen auseinanderläuft, dann hinterfrage ich das. Aber ich fange nicht an, Micro zu managen oder die Zeit genau zu kontrollieren. Und da, der Rechner war an und du hast aber Kaffee getrunken. Was soll denn das? Also dann ist die Sache vorbei, das funktioniert nicht.
Ja, das sehe ich genauso. Ich habe häufig in meinen Seminaren kommt das Thema Delegieren natürlich auch zur Sprache, allerdings jetzt eher in irgendwelchen Unternehmen, bei Führungskräften und so weiter und so fort. Und ich merke, wie der Grad ziemlich schmal ist zwischen eben Micromanagement und Kontrolle, aber trotzdem bleibst du schlussendlich irgendwo für die Aufgabe verantwortlich. Das heißt, wenn ich etwas delegiere, dann schreibe ich mir trotzdem auf, bis wann ich das Ergebnis haben will, beziehungsweise bis wann ich mit dem das abgemacht habe. Und wenn ich dann das Ergebnis nicht habe, dann erlaube ich mir nachzufragen. Richtig. Einfach, weil ich dann auch nicht weiter arbeiten kann ansonsten. Und da habe ich häufig schon, wurde ich mit der Aussage konfrontiert, ja Moment mal, ich habe meine Mitarbeiter so ausgewählt, dass wenn ich etwas delegiere, dann klappt das und ich will da nicht kontrollieren, wir sind hier nicht in einem Überwachungsstaat, wo man alles genau anschauen muss und so weiter und so fort. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Obwohl ich etwas delegiere und auch wenn ich die Verantwortung eigentlich delegiere, bleibe trotzdem schlussendlich ich verantwortlich. Ich mache ein Beispiel. Ich verspreche einem Kunden irgendwas, irgendein Ergebnis bis zu einem bestimmten Datum. Teile dieses Prozesses delegiere ich. Und wenn jetzt halt der Delegationsempfänger die Aufgabe vergisst oder nicht gut macht oder was weiß ich, dann kommt ja der Kunde zu mir logischerweise und sagt, hey, wir haben was anderes ausgemacht. Dann kann ich nicht auf meinen Kollegen oder auf meinen Assistenten zeigen und sagen, der ist schuld, der hat's verschlafen. Sondern ich bleibe ja schlussendlich dafür verantwortlich. Dem Kunden ist das egal, der interessiert sich nicht für meine Prozesse innerhalb meines kleinen Unternehmens, sondern ich bleibe ein Stück weit verantwortlich. Und deshalb gehört es, glaube ich, schon auch dazu, dass man die Übersicht zumindest bewahrt, ohne zu micromanagen oder zu sehr ins Detail zu gehen.
Ja, es ist eine Frage, auf welcher Stufe, sage ich gerne, man delegiert. Zu Beginn, wenn ich jetzt mit jemandem anfange zu arbeiten, ist es genauso richtig, wie du das sagst. Ich vereinbare einen Milestone. Das muss gar nicht genau das Ende des Projektes sein, sondern es kann ja auch zwischendurch was sein. Sagen wir, in 3 Tagen berichtet oder bekomme ich eine bestimmte Bericht oder irgendetwas in der Richtung. Jetzt ist das Entscheidende, dass er mir sagt, ja, das schaffe ich in 3 Tagen. In 3 Tagen schicke ich dir das, was weiß ich, per E-Mail oder sonst wie. Und ich darf dann zwischendurch innerhalb dieser 3 Tage jetzt nicht immer nachfragen. Und wie weit bist du? Ist das soweit? Denn er hat mir es ja zugesagt. Also ist das in Ordnung. Was ich wohl dann machen kann, ist nach den 3 Tagen, wenn ich dann auf einmal die E-Mail nicht bekomme, dann ist es in Ordnung nachzufragen und sagen, sag mal, was ist jetzt? Und jetzt werden welche sagen, ja, aber wenn der Kunde das doch braucht und ja, dann mache ich halt einen Tag vorher das, so dass ich dann an dem Tag sage, sag mal, weiß schon, ich muss das morgen abschicken. Du hast mir es für heute zugesagt. Wie sieht's denn aus? Das heißt, ich habe dann einen Puffer. Sowas kann ich machen. Und das Schöne ist jetzt, je mehr Vertrauen ich in den Mitarbeiter habe oder dem ich das delegiere, desto weniger brauche ich die Sachen irgendwann. In einem Blogpost habe ich diese 5 Stufen der Delegation mal beschrieben. Bis dahin, dass ich eigentlich nachher so viel Vertrauen habe, dass ich es nicht mehr kontrollieren muss. Also jedenfalls, dass ich so viel Vertrauen habe, dass ich weiß, wenn der Mitarbeiter mir sagt, ich sage ihm, in 3 Tagen muss das Ding beim Kunden sein, und er sagt, ja, kümmere ich mich drum, alles klar. Und ich über die, sagen wir mal, ein halbes Jahr mit dem zusammengearbeitet habe, gesagt, der hat seine Zusagen immer eingehalten. Also habe ich auch hohes Vertrauen in ihn, dass er das hier jetzt macht. Und wenn er es sieht, er schafft es nicht, sagt er mir vorher, vielleicht 2 Tage vorher, Bernd, ich habe mich da vertan, es tut mir leid, ich schaffe das nicht. Was machen wir? Es gibt die und die und die Möglichkeiten, wie soll man entscheiden? Also er denkt dann mit und wenn er sieht, er kann seine Zusage nicht einhalten, sagt er mir Bescheid. Diese Art der Zusammenarbeit kommt aber in der Regel erst nach einer gewissen Zeit. Aber ich muss die Erwartung äußern, dass ich das halt langfristig so haben will. Und dann muss ich es nicht mal mehr normal kontrollieren, denn ich habe so viel Vertrauen, dass der das dann auch irgendwann so macht. Ich kann dann hin und wieder mal vielleicht eine Stichprobe oder sowas machen, aber mehr brauche ich dann nicht mehr zu machen.
Ich glaube, das ist mit ein Grund, weshalb diese Unternehmen die virtuelle Assistenzen anbieten. Bei denen hast du eine Person, einen Ansprechpartner und der ist dann zuständig für dich. Und das ist ja eigentlich ein schlauer Zug, eben damit da ein gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden kann, damit man sich auch gut kennenlernt und auch weiß, eben wie der andere denkt, was der andere erwartet und so weiter und so fort. Zunächst habe ich gedacht, ja, eigentlich ist ein großer Vorteil von diesen Agenturen, dass immer jemand da ist und dann kannst du ja die Arbeit schön verteilen. Aber aus Kundensicht ist das natürlich schrecklich, wenn du jedes Mal einen anderen Assistenten hast und dem wieder alles erklären musst. Aber wenn du eine Ansprechperson hast, dann kann sich eben dieses Vertrauen aufbauen, von dem du da sprichst. Also ich glaube, die machen das ganz, ganz geschickt und auch bewusst eigentlich so, dass du dann jemanden hast.
Ich denke, dass das ganz wichtig ist, wie du das sagst. Trotzdem kann es da dann natürlich sehr günstig sein, wenn du mit einem größeren oder mit einem Unternehmen zusammenarbeitest, was halt einige solche Assistenten haben, wenn die gut strukturiert sind, weil jeder kann mal krank werden oder und dann kann da jemand einspringen oder so. Also das, glaube ich, ist schon sehr sinnvoll, aber das funktioniert alles nur, wenn du wirklich einen Ansprechpartner dann bei demjenigen hast. Das stimmt,
ja. Ja, genau. Ja, und jetzt Butter bei die Fische. Ein typischer schweizerischer Ausdruck. Nee, jetzt mal ernsthaft gesagt, ich als Solopreneur, ich sitze hier, mache den ganzen Tag irgendwelche Dinge und ich denke, ja, irgendwie möchte ich schon mehr outsourcen, aber ich weiß nicht was. Wie sollte man da am besten vorgehen? Also bei mir ist das auch eine ständige Frage. Ich weiß, ich delegiere zu wenig, definitiv. Ich könnte mehr weggeben. Das wird auch kommen in den nächsten Wochen und Monaten. Das ist eines meiner Ziele. Und ich habe jetzt schon begonnen, wenn ich irgendwas tue und mir fällt etwas auf, wo ich denke, hey, das musst du nicht selber machen, dass ich das ganz schnell aufschreibe. Schnell in meinem Notizprogramm ein Stichwort mache und das ist eine Liste, die wird länger und länger und länger. Und wenn ich drauf schaue, dann sage ich mir auch, hey, wieso machst du das überhaupt noch selbst? Stell dir vor, wenn du diese Dinge weg hast, was du dann an wichtigen, an High-Value-Activities in deinen Tag noch reinpacken könntest, Dinge, die sehr wichtig sind. Das sind bei einem Solopreneur im Online-Business meistens Produkte erstellen und Marketing. Das sind so die beiden großen Brocken. Und dann denke ich mir, hey, da hättest du so viele Möglichkeiten, wie du mehr Zeit für diese Dinge hast. Ich werde niemals alles weggeben, was ich weggeben könnte, einfach weil mir, wie schon zu Beginn gesagt, gewisse Dinge einfach Spaß machen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man auch solche Dinge ein Stück weit behält. Aber irgendwann muss man, glaube ich, so weit sein, dass man sagt, okay, jetzt viele, viele weitere Dinge, die kann ich jetzt einfach weggeben. Weil das sind nicht meine Stärken vor allem. Das ist nicht das, was ich richtig gut kann. Und als Solopreneur habe ich ja auch ganz, ganz verschiedene Rollen. Und eine Rolle ist ja auch die des Unternehmers. Also ich muss mich auch ab und zu mal hinsetzen können und auch mal strategisch denken und mal überlegen, okay, jetzt läuft's gut, aber was mache ich in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren? Was mache ich dann? Wohin will ich? Wohin soll mein kleines Schiff hinsteuern? Und so weiter und so fort. Und genau diese Aufgaben, die gehen ja dann meistens verloren, weil man sich in vielen Kleinigkeiten verliert, die man eigentlich wegdelegieren könnte. Also ich glaube, zwei Fragen sind wichtig, wenn man sich überlegt, was könnte ich delegieren. Erstens, was sind meine Stärken? Was kann nur ich? Und zweitens, was macht mir auch Spaß? Was könnte ich delegieren, aber will ich bei mir behalten?
Ja, ich glaube, es kommt noch was hinzu. Was mir auffällt, ist, ich muss erstmal mir überlegen, okay, welche Aufgaben mache ich momentan? Und das Erste sollte eigentlich sein, muss ich die überhaupt machen? Nicht nur, dass ich sie abgebe, sondern muss ich sie überhaupt machen? Aha.
Dass du sie eventuell ganz weglässt oder eliminierst.
Ja, also ein Beispiel. Ich habe irgendwann mal einen Prozess für mich bei dem Podcasten gefunden, wie ich vorgehe mit dem beim Aufnehmen, dann verarbeite ich die Sachen. Ich habe diesen Prozess, der ist seit 2 Jahren gleich. Da ist ein Entrauschen dabei, ist das funktioniert alles. Dann kommt dieser Spruch, never change a running system. Aber hin und wieder ist es vielleicht doch dann günstig, wo ich sage, muss ich diese Schritte wirklich so machen? Also noch bevor ich outsource, vielleicht brauche ich bestimmte Schritte gar nicht mehr. Vielleicht reicht es, dass ich das Entrauschen gar nicht mache, wenn ich ein anderes Mikrofon habe, nur als Beispiel. Dann brauche ich was weniger Rauschen und bräuchte ich gar nicht mehr den Entrauschungsprozess durchzukommen. Ist vielleicht nur 2-3 Minuten, aber vielleicht brauche ich das Ding dann gar nicht mehr. Also darum geht es mir erstmal, machen oder nicht machen. Das zweite ist dann, wenn ich einen Prozess habe, kann ich ihn automatisieren? Und erst wenn ich ihn nicht automatisieren kann, würde ich mir überlegen, okay, muss ich ihn selber machen oder kann ich ihn delegieren? Und beim Delegieren finde ich, bei vielen Sachen ist es wichtig, du hast es eben auch gesagt, gehört er eigentlich zu meinem Kernbereich, den ich wirklich selbst machen will, oder sind es Sachen, die ich abgeben könnte? Und wenn ich sie abgeben könnte, dann muss ich mir gut überlegen, wir hatten es vorhin, ich muss ja auch die richtigen Leute dafür finden. Ich muss zumindest so viel darüber wissen, dass ich sage, okay, ich kann einschätzen, ob derjenige, an den ich das delegiere, ob der einen guten Job macht oder ob er keinen guten Job macht. Und als Solopreneur fällt mir das immer wieder auf. Mir hilft es sehr, wenn ich die Sachen dann erstmal selber gemacht habe. Selbst wenn ich es nicht gut gemacht habe, aber ich kann ganz grob einschätzen, was es bedeutet und kann dann leichter mit jemandem sprechen, wenn ich die Arbeit abgeben und delegieren möchte.
Das ist eine wunderbare Zusammenfassung dieses Themas Delegieren, Outsourcen für Solopreneure. Vielen Dank dafür, das war sehr gut auf den Punkt gebracht. Was ich mich allerdings noch auch für mich selber frage, wie finde ich jetzt eigentlich das passende Gegenüber? Ich glaube, da haben wir es heute einfacher als früher, wenn man irgendwo Führungskraft in einem Unternehmen war, weil heute sind wir ja regional nicht mehr eingeschränkt. Das heißt, wir können die passende Person finden und die sitzt vielleicht in Brasilien oder sowas. Es gibt ja viele, beispielsweise auch ausgewanderte Deutsche, die sowas anbieten. Also es ist diese virtuellen Assistenten, die auch Deutsch sprechen, die sitzen längst nicht einfach nur hier in Deutschland oder Schweiz, Österreich, sondern die sitzen häufig irgendwo auf der Welt. Also eigentlich haben wir hier ein riesiges Reservoir, das wir nur anzapfen müssen. Es gibt auch unzählige so Agenturen, eben Firmen, die virtuelle Assistenzen anbieten. Ich glaube, von daher, der Markt ist sicher da. Und das Vorgehen, das ich von dir übernommen habe vorhin, also dass du von Chris Ducker gelernt hast, hier mit mach einfach mal die Kamera an, filme, was du eigentlich willst, dass der andere tust und lass ihn dann so eine Prozessbeschreibung schreiben. Das finde ich noch ziemlich geschickt, um zumindest mal zu spüren, könnte es passen. Ja. Und man stellt ja nicht jemanden ein. Wenn du jemanden einstellst, dann hast du eine ganz andere Verantwortung für den, sondern du testest den mal für eine Stunde oder vielleicht auch mal für 5-6 Stunden und kannst schauen, passt das oder passt das nicht? Und er übrigens auch. Er kann schauen, passt das oder passt das nicht? Und von daher haben wir es heute, glaube ich, schon ein Stück weit einfacher, das passende Gegenüber zu finden, nicht wahr?
Ja, ich glaube auch, dass es immer mehr Leute gibt, die in diesen Assistenzrollen solche Arbeiten anbieten. Das müssen ja nicht nur Assistenten sein, Virtual Assistants, sondern beispielsweise für Transkription von Podcasts oder Design oder sonst was. Da gibt es immer mehr Selbstständige, die sich da auch mit beschäftigen und die das anbieten. Und das finde ich, da sind wir in einer tollen Zeit momentan. Da passiert immer mehr.
Ganz genau so ist es. Ja, Bernd. Vielen herzlichen Dank für diese neue, spannende Doppelkick-Folge. Ich glaube, wir haben heute beide Bereiche ein Stück weit abgedeckt. Wir haben viel über Outsourcen, aber auch über Delegieren allgemein gesprochen. Und nochmal deine Zusammenfassung vor 3-4 Minuten. Ich glaube, das bringt es wirklich auf den Punkt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Ivan. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
Ja, das war unser Doppelkick zum Thema Delegieren. Ein paar Links zu diesem Thema und vor allem das gesamte Transkript unseres Gesprächs findest du in den Shownotes zu dieser Folge und die findest du wie immer unter ivanblatter.com/105. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Ivan Blatter und ich bin Personal Trainer für neues Zeitmanagement. Heute hat mich Bernd Gerob tatkräftig unterstützt. Mehr über ihn und seine Arbeit erfährst du unter mehrführen.de. Führen mit UE. Ich freue mich, wenn du demnächst wieder reinhörst, wenn es heißt: Einfach produktiv, Zeitmanagement und mehr. Bis dahin, nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder.